Happy Shooting, Folge 641, mit Selfie-Stöcken ausgefochten. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoykammer.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich habe leider die App mit den Silvesterknallern nicht mehr.
Verdammt, ich habe auch keine machen. Vorbereitet.
Also Silvester Party.
Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
Ah, sehr schön.
Früher war ich ja echt so ein Knallteufel. Also als
ich auch als Kind
jünger war und so, ja, da war das immer irgendwie total geil. Aber ich habe das schon so lange aufgegeben. Da irgendwie rum so böllern und so.
Ich mache das auch seit vielen Jahren nicht mehr. Ne? Das Geld kann man sich auch sparen oder für sinnvolle Dinge investieren, zum Beispiel helfen. Und müsst ihr aber nicht. Ihr könnt es auch gerne für eigene Sachen ausgeben. Das überlasse ich euch. Aber
also wir haben ja immer noch wir haben ja noch Wunschzettel. Zum Helfen. Ne? Also
immer her.
Wollte ich nur erwähnt haben.
Immer an uns.
Genau, ballert das doch in unsere Richtung.
Nein, alles ist gut. Nee, früher habe ich auch viel geballert. Das finde ich auch irgendwie normal, man knallt gerne mal irgendwie zu. Es ist Abenteuer, es ist gefährlich und verboten und dann wird es natürlich gemacht, aber inzwischen habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich muss sagen, so diese professionellen Feuerwerke, die finde ich, die haben auch noch was. Weißt du, so durchkoordiniert und auch ein bisschen länger und schöne Musik dazu. Das finde ich, das hat irgendwie was. Aber so an Silvester einfach so ein paar Raketen hochschießen oder so ein bisschen Geballere und dann bleibt der ganze Dreck da liegen und du hast den Qualm in der Bude.
Nein, der ganze Dreck in der Luft und so.
Kann das sein, dass ich alt werde? Nee, ne?
Doch, das hat mit dem Alter zu tun, Nee. Ist ganz klar.
Nee.
Wir reden heute in der Sendung unter anderem über Fotografie. Da wäre die Fotokina 2020, Ektachrom, Antelope Canyon, Cortland Alley. Wir haben ein bisschen Gerüchte und dann schauen wir mal. Das wird keine so ausführliche Sendung heute, glaube ich.
Ganz gemütlich.
Sagte er am Anfang der Sendung. Musste sich dann doch eines Besseren belehren.
Wenn es jetzt bei euch 8 Uhr Vormittag ist, dann bleibt einfach dran. Wir feiern mit euch ins neue Jahr.
Nee, also wir nehmen diese Sendung vorher auf, ne? Deshalb auch keine Böllerei hier, weil bei uns ist es jetzt tatsächlich noch der 17. Dezember und ich bin nicht da um die Silvesterzeit rum oder hab andere Sachen vor. Also insofern nehmen wir die Sendung tatsächlich vorher auf und lassen sie auch 2 Tage vor dem eigentlichen Donnerstag raus. So quasi, damit es noch eine Silvestersendung gibt.
Richtig.
Ja.
Also mal ganz ausnahmsweise quasi.
Genau, falls heute bei euch der 17. ist, dann, also Dezember 2019, dann dürft ihr natürlich hier noch live Fragen reinhauen im Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Ja, Fotokina. Ja,
und wenn bei euch der 31.12. ist, könnt ihr trotzdem Fragen schicken an info@happyshooting.de oder gerne auch einen Audiokommentar mit Grüßen zum neuen Jahr, auch an die ganze Community. Oder macht doch mal einen kurzen Audiokommentar, so ein 30-Sekünder oder 40-Sekünder. Was war denn so für euch das Highlight 2019 und was ist so euer größter Ausblick auf 2020? So ganz kurz und knackig und die würden wir dann alle im neuen Jahr spielen, wenn ein paar gekommen sind, ne? Also gib mal Gas.
Fotokina 2020. Mhm. Ich freue mich ja da total drauf.
Gibt's die?
Also du erinnerst dich an die Fotokina 2008.
Oh, das war geil. Ja.
Wie wir mit der Kamera rumgerannt sind und hier voll Berichterstattung gemacht haben.
Ich hätte tatsächlich Bock, das nochmal zu machen.
Da hatten wir aber einen Sponsoren, weißt du?
Ja, brauchst du auch, weil da ist echt Zeit bei drauf gegangen.
Das ist ein riesen Zeitaufwand, das ist viel Arbeit.
Es würde heute von der Produktion ein bisschen schneller gehen, weil die Rechner performanter sind und du voll digital arbeiten kannst.
Brauchst aber trotzdem, also da bräuchte man mindestens zusätzlich noch irgendwie 1-2 Leute, die da noch mithelfen. Also
es wäre hilfreich, ja.
Und dann müsste man also Unterkünfte, was weiß ich alles. Also
man kann das auch zu zweit machen. Also ich hätte Bock drauf. Also wenn jetzt irgendeiner sich angesprochen fühlt und meint, Mensch, die beiden Jungs da von Happy Shooting, die schicken wir zur Fotokina und die sollen mal ein bisschen Bericht erstatten.
Aber weißt du, wer keinen Bock drauf hat?
Na?
Die Fotokina. Fujifilm.
Ach so.
Fujifilm.
Fujifilm wird nicht
da. Die haben jetzt angekündigt, dass sie da nicht hingehen. Oh. Fotokina 2020 ist ihnen egal. Naja, wir hätten Gründe haben.
Na klar,
also, haben sie. Ich meine, heute hast du ganz viel online, heute hast du die ganzen YouTuber, die dann irgendwie über die Kameras reden und manchmal auch Podcaster und so. Braucht man da noch vor Ort? Gehen überhaupt noch Leute zu Fujikina, wollte ich sagen, Fotokina? Also Fuji begründet das mit Launch-Timing verschiedener Produkte, also mit dem Release-Timing, dass das nicht zusammenpassen würde. Aber sie sind in guter Gesellschaft. Es gibt nämlich noch ein paar andere, die nicht hingehen 2020. Nikon zum Beispiel.
Viele große.
Mhm. Olympus zum Beispiel.
Ach du Scheiße.
Leica zum Beispiel. Ach du Scheiße. Also ist die Fotokina durch oder was?
Ja, ist durch. Aber es sind ja Leute da, andere Größen kommen, Canon, Sony, Panasonic.
Ja, die haben sich, die sind bestätigt, aber trotzdem, ne? Ja. Also, wenn jetzt Nikon, Olympus, Leica und Fuji nicht hingehen, dann sind da schon ein paar ganz wichtige Schwergewichte nicht mehr da.
Sehe ich auch so. Also, vielleicht ist es dann einfach zunehmend weniger die Kameramesse. Ich meine, es geht ja bei Fotomesse ja auch nicht nur um Kameras und Objektive, sondern ja vielleicht auch um andere Dinge. Also, vielleicht kann man sich dann mehr so auf die kleineren Buden konzentrieren. Das finde ich sowieso mal ein bisschen spannender. Mit pfiffigen Lösungen und Lichtformern, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream sind, aber wo man sagt, ey Mensch, euch kannte ich vorher noch gar nicht. Interessant, dass ich euch mal sehen durfte. Oder vielleicht wird die Fläche mit den Fotoausstellungen größer? Fragezeichen. Vielleicht gibt es mehr Ausstellungen, Führungen, vielleicht mehr Workshops und sowas. Könnte ja auch interessant sein. Keine Ahnung. Rede ich mir
das gerade schön? Oder geht den Herstellern einfach die Kohle aus?
Ich glaube, ich rede mir das gerade nur schön.
Oder geht denen die Kohle aus? Ne? Vielleicht geht es denen allen so schlecht gerade, dass sie sagen, weil du erinnerst dich ja zum Beispiel an den Leica-Stand, ne? Der war nicht billig.
Nein, ich meine, aber so muss man es natürlich auch nicht aufziehen. Ich meine, Leica hat natürlich auch so ein bisschen den Ruf sehr abgehoben und sehr edel zu sein, dann wollte man das vielleicht auch machen. Aber nimm mal zum Beispiel hier Stichwort Olympus. Wenn da schon gesagt wird, dass die Umsatzzahlen jetzt nicht so wahnsinnig groß sind im Fotosektor, warum solltest du dann noch zigtausende oder was weiß ich, vielleicht sogar Millionen für irgendwie einen Messeauftritt ausgeben? Macht dann ja auch wenig Sinn. Die sind ja im Gegenteil dann vielleicht eher wieder vertreten in Zingst oder sowas mit ihren Spielplätzen.
Ja gut, das ist ja auch Dingern. Das ist ja auch von Olympus fett gesponsert alles.
Richtig. Ne? Also die werden da vielleicht ihre Schwerpunkte setzen und werden sagen, also laut Statistik, Fotokina, die letzten drei Messen ist eigentlich außer Spesen nichts gewesen. Mhm. Ich kann es dann auch verstehen, ehrlich gesagt. Und vielleicht ist das irgendwie mit der Cebit, vielleicht ist die Luft einfach raus. Es spielt sich dann einfach an anderen Plätzen ab.
Dann sind wir die mit der weißen Voraussicht, weil wir waren seit 2008 nicht mehr da.
Ja. Nicht unbedingt aus denselben Gründen, aber ja, ist schon so.
Nun gut, kommen wir zu einer kleinen News aus dem Filmbereich.
Oh, erzähl.
Ja, war ja schon eine Weile angekündigt, also Kodak Ektachrom, das ist ein Diafilm von Kodak, der wurde vor einigen Jahren aus dem Programm genommen. Also zum einen, weil Diafilm einfach nicht mehr so toll gelaufen ist und zum anderen, weil auch irgendwelche Sachen da drin sind, die in der EU dann mit der neuen Chemieverordnung nicht mehr durften.
Okay.
Es ist bei vielen so. Das war auch mit der Grund damals, glaube ich, dass Polaroid aufgehört hat, weil die Neuentwicklung einfach zu teuer gewesen wäre. So weit, so gut. Dann war der Ektachrom weg und damit einfach die Menge der Diafilme auf dem Markt drastisch geringer. Schon weniger und dann auch noch Ektachrom weg. Und Diafilm ist nun mal total geil. Also, denn dann hast du wenn du mit dem Diafilm fotografierst, dann hast du gleich dein Bild. Ne? Brauchst du nicht über einen Umweg über so ein komisches, blödes Negativ-Positiv-Verfahren gehen.
Genau, hast du
kannst positiv. Das direkt einscannen, brauchst du einscannen, hast dein Positivbild und fertig.
Auch abfotografieren, brauchst keine Orangemaske rausrechnen, bist einfach fertig.
Genau. Ist auch vom Handling her mit der Belichtung und so ein bisschen schwieriger, weil der schon mit relativ viel Kontrast daherkommt.
Der vergibt nicht das so heißt, viel,
man,
ne?
Man muss ordentlich belichten, aber das ist so ein guter Lerneffekt.
Ich habe ja und dann war der weg. Ich bin ja nicht der große Filmprofi, ne? Aber was ich von meinem Vater früher so im Kopf behalten habe von den Diafilmen, ist, dass die auch sehr gut auflösen. Oder liegt das einfach nur an den Kontrasten? Täuscht das? Aber ich habe immer den Eindruck, dass die nicht so körnig waren. Oder war das nur Zufall, weil er einfach immer nur irgendwie 100er und 200er hatte?
Ich vermute, dass es auf den Film ankommt.
Okay.
Nun gut, auf jeden Fall wurde der Ektachrom dann irgendwann wieder belebt. Und Kodak hat ihn wieder angekündigt, und zwar erstmal als Kleinbild. Sie haben ihn etwas zu früh angekündigt. Da ist wohl jemand mit der Ankündigung tatsächlich irgendwie so früh rausgekommen und
ja, mit der Maus.
Das war lange bevor er rauskam, so huch, ui, und dann alle Leute so, yay, und dann kam erstmal nichts. Kleinbild ist aber auf jeden Fall da, und alle haben geweint, vor allem die mit den größeren Formaten, Mittelformat und 4x5 Großformat.
Jetzt sag bloß, der kommt auch in Groß.
Ja, er kommt in Mittel und in Groß, in 120 und in 4x5.
Yay! Yay! Was ist das für ein Entwicklungsverfahren? E6 oder was ist das?
E6,
Dia. Kann man Dia auch selber E6. Machen, ne?
Kann man selber machen. Gibt es Chemie zu kaufen, kannst du zu Hause machen. Der Kai hat uns das ja schon mal vorgemacht im Klostergeister-Workshop. Da kannst du auch mal irgendwie deine Sous-Vide-Maschine dafür verwenden.
Da ist doch 2020 Klostergeister so ein Projekt geplant. Genau.
Wir warten mal ab, was da passiert, aber ich habe schon so Dinge munkeln hören. Also Ektachrom kommt auf jeden Fall in 120 und 4x5. Ist natürlich jetzt wie alles, was jetzt irgendwie sich den Markt neu erobern muss, nicht ganz günstig. Ich glaube, du hast irgendwie pro Schuss auf Großformat, also pro einem Slide, bist du, glaube ich, 5 oder 6 Euro los. Ist aber trotzdem, okay. Also, aber ich sag mal, spätestens wenn du mal so ein großes, ein schönes Großformat-Dia in Händen hältst und das einfach mal so gegens Licht hältst, aber dieses 4x5 Zoll, das ist riesengroß.
Also ohne
dann
Scheiß. Also
bist du verloren.
Wenn man sich damit richtig Mühe gibt mit dem Bild, wenn man ein tolles Motiv hat, wenn man das ein bisschen ausprobiert und schön einstellt, dadurch, dass es ja schon positiv ist, weißt du, es gibt beleuchtete Bilderrahmen, die so ein bisschen dreidimensional sind und die dann halt einen LED-Streifen ringsherum haben oder sogar eine Leuchtfläche von hinten haben. Das heißt, du könntest dir davon tatsächlich so beleuchtete Bilderrahmen annehmen.
Natürlich.
Oder sich selber basteln.
Oh, heute mit so LED-Zeug ist das ja auch nicht schlecht.
Wie geil wäre das denn? Jetzt komme ich gerade auf Ideen. Ich war nämlich ja beim IKEA. Noch vor Weihnachten war ich noch bei IKEA und da haben die auch diese tiefen Bilderrahmen, die so richtig tief sind, ein paar Zentimeter tief. Sei es jetzt, dass du da einfach so ein dreidimensionales Passepartout hast oder dass du da wirklich auch noch Figürchen reinsetzt oder da ja irgendwas reinbastelst. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da so einen LED-Strip reinmachen, hier so von Philips oder sowas. So ein Ding. Bring mich jetzt
nun
mal
gut.
Auf Ideen, du. Wann soll das rauskommen?
Wurde jetzt angekündigt, ich hoffe mal so Anfang des Jahres dann. Hm. Ist tatsächlich also spannend und vor allem, ich sag mal, ja, es ist nicht ganz günstig, aber was glaubst du, wie schnell du da gut fotografieren lernst? Weil da willst du keinen Schuss versemmeln.
Das willst du einfach nicht. Und vielleicht hat man auch mehr Motivation, sich Mühe zu geben, als jetzt vergleichbar mit diesen Polaroid-Geschichten. Also ich rede jetzt nicht von den Trennbildfilmen, sondern von diesen, wie heißen die? Also die weißt du, Polaroid-Kamera?
Sofort Integralfilm,
Polaroid. Integralfilm. Ja. Die sind ja auch ziemlich teuer, diese Kassetten, ne, von Impossible. Das kostet auch ganz schön viel Geld. Aber weißt du, das ist dann doch irgendwie eher ein künstlerisches Bild, was hinten mal rauskommt. Oder ein kreatives. Aber mit so einem Tier?
Ja.
Ich glaube, da hat man auch Lust, sich Mühe zu geben.
An dieser Stelle nochmal ganz uneigennützig der Hinweis, dass wir hier in der Villa, Moni und ich, einen Workshop zum Thema Großformatfotografie im Mai anbieten. Da werden wir zwar jetzt nicht Dia entwickeln können, weil das einfach irgendwie den Rahmen sprengt, aber
da gibt es doch bestimmt einen Aufbau-Workshop. Den E6. Villa absolut analog E6.
Das zahlt geiler.
Nun komm!
Ja klar, machen wir, super.
So schaut's aus.
Du organisierst die Leute.
Die Sous-Vide-Maschine.
Kommen wir zu interessanten Fotolocations.
Oh ja.
Hast du schon mal von Antelope Canyon gehört?
Natürlich. Also wer das noch nicht gehört hat, sobald ihr ein Foto davon seht, wisst ihr, wovon wir sprechen.
Ja.
Wie beschreibt man das? Einfallendes
also
Licht in eine Höhle.
Ein Sandstein-Canyon, das ist so ein höhlenartiges Zeug, wo oben so Sonnenstrahlen reinfallen und dann
das Phantom.
Man so Staub in der Luft hat und das irgendwie sieht dann doch sehr, sehr schick aus. Das ist im Südwesten der USA, im Navajo National Park. Das hat noch so ein bisschen einen interessanten Twist bekommen, vorletztes Jahr, glaube ich, wo Peter Lick dann Bild, ein schwarz-weißes, von dort irgendwie angeblich für 6,5 Millionen verkauft hat. Also Dollar.
Ja.
Ich bin da immer noch nicht davon überzeugt. Aber es ist auf jeden Fall so eine dieser Fotografen-Mekka-Locations. Da muss man hin, sagen sich viele. Und gehen dann da auch hin. Und in diesem Navajo National Park gibt es Führungen.
Obwohl das wohl gar nicht so leicht zu erreichen ist. Ne? Das ist ganz schön weit draußen.
Also naja,
man kann relativ weit fahren, aber...
Das haben ja viele von diesen ikonischen Locations gemeinsam, dass man nicht so ganz einfach hinkommt und dadurch sind sie ja auch ein bisschen was Besonderes. Wenn die jetzt irgendwie neben der Autobahn direkt wären, mit Parkplatz 10 Meter davor, dann sind es halt oft auch nicht diese ganz besonderen Dinge.
Wie mit den Pyramiden da in Gizeh. Ist im Prinzip ist vorbei, weil die Stadt hört quasi vor den Pyramiden auf. Ist
auch ja. Na gut, und aber da zeigt sich eben auch am Antelope Canyon, dass der Tourismus, auch vor allem der Fototourismus, diese Locations auch verändert. Da gibt es also Touren für Touristen, ne, da kommst du dann irgendwie in Gruppen, wirst du da durchgeführt und kannst du gucken, kannst auch Bilder schießen, aber halt nur so aus der Hand knipsen quasi. Hast immer irgendwie Leute vor dir, wenn du nicht ganz vorne stehst. Und dann gibt es die Fototouren. Da werden dann die Menschen mit den Stativen und den Kameras irgendwie kommen dahin, zahlen knapp $200 für so ein Ding, haben dann ein bisschen mehr Zeit, werden da quasi währenddessen finden da keine anderen Touren statt und dann wird das auch irgendwie so ein bisschen inszeniert. Da ist dann auch so ein Guide, der dann auch so Sand in die Luft wirft, damit es dann diese Lichtstrahlen gibt, diese sichtbaren. Also das ist so richtig durchorganisiert. Und das ist schon irgendwie so, schon so an einem Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich schon zu viel. Und die sagen ab 2020 keine Fotoführungen mehr.
Guck an.
Die letzte Fototour ist, ja, wir nehmen das hier am 17. Dezember auf, in 3 Tagen am 20. Dezember 2019. Danach gibt es keine speziellen Fototouren mehr. Aber normale Touristentouren.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, gar keine Touren mehr, um das irgendwie zu schützen oder so, aber das wäre dann auch komisch.
Ich sag mal so, diese Antelope Canyon ist mit Sicherheit eine gute Geldquelle. Insofern wird es natürlich weiter Touren geben. Was sich da nämlich durch dieses ganze Gedränge irgendwie etabliert hat, oder beziehungsweise was passiert ist, ist, dass sie einfach auf den ganzen Portalen und im Social Media sehr, sehr viele negative Reviews hatten.
Da wurde wegen Überfüllung und so oder was?
Wegen Überlaufen, wegen Gedränge, wegen schlechter Experience und auch natürlich wegen, wenn du da fotografierst, also das ist Anxiety pur, da hast du nicht viel Zeit, ne? Du bezahlst viel Geld, kommst da hin, dann wollen da 10 andere gleichzeitig auch noch Bilder machen, dann musst du dich da irgendwie staffeln, damit du dir nicht gegenseitig im Bild bist, dann hast du nicht viel Zeit, was weiß ich, ein paar Minuten vielleicht, bis dann irgendwie...
Ach, das ist frustrierend, ne? Sowas.
Dann wirft da einer Sand in die Luft, dann hast du dein Foto und zwar das gleiche Foto, was alle anderen auch haben.
Ist so ein bisschen wie so ein Dissous-Foto-Workshop.
Ich weiß es nicht.
Vorne ein cooles Model und dann der Fotograf stellt das Licht an und dann dürfen alle in der Reihe stehen und mal ein Foto machen von einer halbnackten Frau.
Also es gibt auch ein Video von den F-Stoppers dazu, die waren nämlich dort und haben das Ganze mal so ein bisschen eben aus dieser Perspektive dokumentiert, was da abgeht. Und da kriegst du schon so ein bisschen, also wir verlinken das mal, da kriegst du schon so eine Idee, wie das da abgeht. Das sind genau die Locations, wo ich nicht hin möchte. Und die regulären Tours gehen weiter, ohne Stativ, ist also jetzt quasi Stativverbot, wobei bei den heutigen Kameras ist das, glaube ich, kein Thema.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Und sie schreiben dann auch, Navajo National Parks are looking forward to freeing up space. Also das wird einfach dann mehr Platz geben. And making the experience more enjoyable to all visitors with the ultimate goal of reversing all of the negative reviews they've received since the canyon exploded in popularity. Also ihnen geht es da nach reiner Aussage hauptsächlich um die negativen Reviews, weil ja, dann bricht irgendwann der Tourismus halt zusammen, weil dann wird halt ruchbar, dass da man nicht mehr hin möchte.
Ja, wobei, ob der Plan jetzt aufgeht, weil wenn du dann als Fotograf da hingehst und willst ein Bild machen und dann ist halt keine Fotoführung, wo du wirklich wenigstens ein bisschen Raum hast, dann mal das Bild zu machen, sondern du hast nur überlaufenden Tourismus, dann ja, brauchst du auch gar kein Foto mehr machen. Ne? Naja.
Tja.
Ich glaube, das wird sich wieder umdrehen. Das Da werden sie jetzt ein Jahr stillhalten und dann wird der nächste Anbieter kommen, wird sagen, jetzt spezielle, aber maximal 5 Fotografen oder so und das für richtig teuer Kohle.
Ich meine, wenn das eine Location ist, die was Besonderes ist, die wirklich nicht leicht zu erreichen ist oder die einfach, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Gletscherhöhle in Island.
Ja.
Da ist ein Gletscher und unter dem Gletscher fließt ein Gletscher und der hat dann von unten den Gletscher quasi schon ein gutes Stück ausgehöhlt, so dass du da rein kannst. Das heißt, du bist in dieser blau durchschimmerten Eislandschaft und hast da halt auch irgendwie zweierlei Arten von Menschen, die mit den dicken Kameras in den Stativen und die einfach nur da drin rumlatschen wollen. Und da hat schon, also das war schon so ein Ding, wo ich sagte, ja, das ist nicht so aller Welt. Und da ist der Guide auch sehr, sehr drauf erpicht gewesen, dass die Leute, also da gibt's so Löcher in dem Gletscher, da kommt dann ein bisschen Schnee runter und dann werden da unten so, häuft sich so der Schnee auf und das sieht schön aus und da sind die Guides schon sehr erpicht, dass da keiner reinlatscht. Ne? Dass dann für die Menschen mit den Kameras, die das ernst meinen, irgendwie dann auch ein bisschen pristine bleibt. Also es ist tatsächlich so, also ich kann es verstehen, dass man zu solchen Locations hin möchte und die auch fotografieren möchte. Und wenn da jemand so eine Location, wenn jemand das Land gehört, wo das ist, dann kann der natürlich da auch irgendwie Touren anbieten. Oder dann wär's fast doof, wenn du es nicht tun würdest. Und insofern verstehe ich das, aber wenn sowas natürlich dann inflationär explodiert und dann vielleicht doch noch irgendwie halbwegs einfach erreichbar ist und dann noch Instagram dazu kommt, dann hast du halt echt verschissen, hast du dann.
Wird mit den Instagram-Selfie-Stöcken ausgefochten,
wenn
als nächstes rein darf.
Genau, die mit den Spitzen vorne dran.
Das wird eine ganz neue Entwicklung lostreten.
Spitzen.
Na gut, erstmal kein Antelope Canyon mehr.
Tja.
Wobei man ja auch sagen muss, die sahen sich auch schon alle sehr ähnlich. Es gibt da halt so diesen einen Spot, von dem halt fotografiert wird und mal ein bisschen weiter nach oben und mal gerade raus.
Naja.
Nur ja.
Nun gut, kommen wir zu was ganz anderem. Und zwar ist mir das, das ist auch wieder so ein Ding, was mir eigentlich schon vor einer Weile untergekommen ist, aber ich dachte, wir müssen mal hier kurz drüber reden. Wenn du dir so Detektivfilme, Krimis und so aus New York City vorstellst.
Krimi-Filme. Ja,
gibt es reichlich Filme. Dann tauchen da immer so diese Back-Alleys auf, diese Seitenstraßen, wo dann so Müllcontainer stehen, Feuerleitern und so. Ne? Das ist ja sehr, sehr ikonisch.
Zäune. Ja.
Genau. Was glaubst du, wie viel davon gibt es in New York?
In New York? Ach, würde ich jetzt gefühlt sagen, von jeder Parallelstraße, ne? Irgendwie so ein paar, die da abseits gehen. Also ich würde mal sagen, weiß ich nicht, 2, 3, 400, 500?
Ja. Das ist auch so der Gedanke, den man da hat, bis ich dann kürzlich, schon ein Weilchen her, über eine Podcast-Folge von 99% Invisible gefallen bin. Mhm. Das ist also 99pi.org oder 99% Invisible, absolute Empfehlung überhaupt, dieser Podcast. Da geht's um Design, da geht's um, um alles Mögliche, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Thema da gewesen in deren Mini-Stories. Nämlich um diese Back-Alleys in New York, weil die kennt jeder und ob das jetzt so Serien sind wie Law and Order oder NYPD Blue oder quasi jeder Film, der irgendwie sowas braucht, ne? Also man hat schon das Gefühl, da sind also viele hundert von den Dingern in New York verteilt. Aber das ist nicht so.
Nicht.
Ganz im Gegenteil.
Es gibt tatsächlich, das ist sowas wie die Fifth Avenue, da wird Street gemacht und es gibt zwei Gassen, da wird das gemacht oder was?
Ja, da haben wir ja vor ein paar Wochen drüber geredet. Also es gibt tatsächlich noch so ein paar Alleys südlich der Canal Street. Das ist die ältere Section von New York City, von Manhattan, da wo noch nicht das Grid war. Und das haben die das ganze Ding quasi mit Karo-Papier aufgemalt. Und zwar ungefähr Stücke ein halbes Dutzend.
So wenig, okay.
So wenig. Und die wenigsten davon sind als Filming-Locations geeignet, weil entweder braucht man sehr komplizierte Genehmigungen oder man darf da überhaupt nicht filmen oder es ist teuer.
Huh.
Bleibt übrig Cortland Alley.
Was, eine?
Ja.
Nein.
Und die Chance ist sehr groß, dass wenn du solche Filme gesehen hast, dass du immer Cortland Alley gesehen hast.
Ach was, wenn es in New York spielt.
Wenn es in New York spielt, dann ist es vermutlich Cortland Alley.
Das gibt's doch nicht.
Doch, weil wenn man sich das Grid tatsächlich mal anschaut, so eine Alley hat ja mehrere Funktionen oder hätte mehrere Funktionen. Das eine ist irgendwie Abkürzung zu sein zwischen zwei Teilen. Das zweite ist da natürlich irgendwie Müllcontainer und Müllsäcke und so Sachen zu speichern quasi. Und wenn du mal durch New York gehst, dann siehst du eben Müllsäcke an den Straßen, aber auf den Bürgersteigen, aber nicht irgendwo weggedingst, weil da ist nichts. Der Platz ist da so wertvoll, dass es quasi keine Alleys gibt.
Ach was.
Ja.
Und ich hatte gedacht, das war gerade der Gag.
Das hat mich sehr, sehr...
Dass es hinter jeder Hauszeile irgendwie sowas gibt.
Nee, eben nicht. Aber der Witz ist tatsächlich, dass selbst wenn man... Also, und die ist übrigens ziemlich zentral, die ist irgendwie in der Nähe von Broadway sogar. Wenn man New Yorker fragt, dann glauben die selber, dass es so viele Alleys gibt, weil sie immer die Dinge in den Filmen sehen. Aber Cortland Alley ist die Vorzeige-Alley quasi. Da ist fast alles gedreht, was
gibt's ja irgendwie. Und was nicht da gedreht ist, ist dann wahrscheinlich nachgebaut auf dem Filmset oder so.
Naja, es gibt ja noch Vancouver und Toronto, da wird auch viel New York simuliert quasi. Mhm. Wie es da aussieht, weiß ich gar nicht, aber New York auf jeden Fall hat kein einziger, in der was alles passiert. Ich fand das so schön. Also in Zukunft schaut ihr da mal hin. Shocking. Und wahrscheinlich ist es immer der gleiche Müllcontainer, der da steht. Das sind dann diese Müllcontainer, wo man von oben so reinfällt, wenn man aus dem Fenster springt.
Ja, der Klassiker.
Der Klassiker.
Ist wahrscheinlich immer derselbe Container, der steht da halt.
Wahrscheinlich.
Der sollte schon 30 Mal abgeholt werden und immer sagt irgendein Filmteam, nee, lass stehen, brauchen wir noch. Das passt schon.
Ich finde sowas sagenhaft. Ich finde sowas einfach sagenhaft.
Also, ich hätte jetzt vieles geglaubt, aber das nicht.
Tja.
Schön. Haben wir also die Illusion auch zerstört. Hast du gut gemacht, Chris. Ganz toll.
Kaputt.
Kann ich Fernseher auch wegschmeißen.
Brauchst alles nicht. Alles Lug und Trug.
Alles gelogen. Weißt du, was nicht gelogen ist?
Nee.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Nicht gelogen ist, dass wir unterstützt werden von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt oder wo ihr mal, wenn ihr jemanden habt, der noch keine Webseite hat, der aber irgendwas ganz Interessantes tut, anbietet, verkauft oder organisiert, vielleicht eine gebrauchen könnte, dann könnt ihr dem da auch eine mal bauen. Sag hier, guck mal, geht total easy, kannst du ganz einfach hier die Fotos dann noch mit reinballern oder vielleicht macht ihr hier die Fotos für eure Bekannte oder euren Bekannten und dann macht ihr mit dem zusammen eine Webseite, weil dazu muss man nicht programmieren können. Man muss nur ein bisschen mit der Maus klicken und schubsen können. Also ist jetzt wirklich nicht so dahergesagt, sondern ist so. Könnt ihr ausprobieren, kostenlos. Ne? Bleibt kostenlos, keine Abo-Falle. Geht mal auf happyshooting.de/Jimdo. Nimmt am besten mal den Dolphin. Ist wirklich total simpel. Paar Fragen beantworten. Wenn ihr zum Beispiel einen Instagram-Account habt, wo schon ganz viele Bilder drauf sind, kann man das damit angeben und dann schlurft sich der Designer da quasi gleich die Bilder von eurem Instagram-Account und baut euch dann schon so eine individuelle Seite als Startgerüst zusammen. Da sind auch schon so Textplatzhalter und Ähnliches dann drin, die braucht man nur noch ausfüllen. Und dann sagt man, ach nö, hier, da mit dem Header und diesem großen Bild, da, das will ich nicht. Ich will, dass das Bild über die ganze Seite geht. Und dann schmeißt ihr halt den Header raus und zieht per Drag and Drop einen anderen da rein. Ganz einfach zu machen. Auch das Farbschema kann man sich sehr leicht zusammenstellen. Oder wenn ihr ein Logo habt, ein Farbschema aus eurem Logo automatisch erzeugen lassen, kann man dann noch ein bisschen justieren und schon passt sich die ganze Seite, also alle Unterseiten auch entsprechend an. Ganz interessant gemacht. Ja, und das kann man wunderbar nutzen. Entweder im privaten Umfeld jetzt zu sagen, Mensch, hier heute Abend tolle Silvesterfotos habe ich vor oder Silvesterparty, Firmenveranstaltung, irgendwas. Fotos machen, schnell eine kleine Webseite gemacht, Link verschickt. Alle können sich freuen. Oder ihr habt einen kleinen Shop, wollt was Schönes verkaufen. Silvesterknaller ist jetzt schon ein bisschen spät, aber vielleicht für nächstes Jahr. kleinen Shop reingestellt mit den kostenpflichtigen Paketen. Habt ihr da noch mehr Möglichkeiten, dann mit Gutscheincodes und Ähnlichem zu arbeiten? Eigene Domain ist natürlich dann auch wichtig. Gibt es auch in den kostenpflichtigen Paketen. Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie gesagt, kostenlos starten, happyshooting.de/Jimdo. Und wenn ihr dann sagt, jo, das gefällt mir, da will ich bei bleiben, dann klickt ihr euch da eins von den Paketen und spart 15 Euro auf die kostenpflichtigen Pakete mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung. Dann wissen die, dass ihr über uns gekommen seid. Das freut uns dann und euch auch, weil ihr spart Geld. Und ja, Jimdo weiß, dass sie hier weitermachen können. Wollen wir doch alle, oder?
Also ja.
Wir jedenfalls. Ich habe da selber eine Seite hier für Happy Shooting schon gemacht oder mehrere. Für unsere Spezialsendung habe ich da mal ein paar gemacht. Und das ist wirklich total easy. Habe mal eine gemacht auf dem Workshop in im Klostergeister, einfach abends hingesetzt, bisschen rumgeklickt, hat mich jemand über die Schulter geguckt, sagte, das ist ja wirklich so einfach. Ich sage, ja, keine Zauberei. Geht einfach. Probiert's aus. happyshooting.de/Jimdo. Wenn ihr was Schönes gebaut habt, euer Projekt, zum Beispiel ein Fotoprojekt zeigt, vielleicht ist euer Fotoprojekt jetzt zu Ende. Ihr habt 2019 komplett ein Projekt gemacht, was weiß ich, jede Woche oder jeden Monat ein Foto. Und wollt das jetzt mal zeigen? Macht das mal. Schickt uns gerne den Link dorthin, wenn ihr mögt, dass wir die Seite hier mal vorstellen. Das machen wir dann sehr gerne. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support.
Ja, vielen Dank. Kommen wir zu einem kleinen Newsbeitrag. Und zwar gibt es eine neue Kamera.
Was?
Die Zenit M.
Sagt mir nix.
Vollformatiger Rangefinder.
What?
Also Zenit ist eine alte russische Kameramarke. Krasnogorski Zavod oder so ähnlich.
Krasse Kamera.
Ja, die ist eine traditionelle alte russische oder sowjetische Kameramarke, die sind länger weg gewesen, kommen jetzt von den Toten zurück.
Also
und zwar
Full-Frame Rangefinder wäre jetzt eine
Leica. Full-Frame Rangefinder, genau. Und zwar wurde das schon 2016 geteased. Die kommen zurück, um Leica im Luxussegment Konkurrenz zu machen.
Aha. So,
das war die Aussage.
Okay.
Sie wollen Leica 1, ja. Ein bisschen was abgraben und das Ganze so mit M-Mount, also Leica-Mount, Full-Frame und ja, wie man sich halt so ein Rangefinder vorstellt.
Schön.
Ein Messsucher. Dann 2017 kam dann die weitere Ankündigung, dass sie dann also gesagt haben, wir werden eine vollformatige Kamera with a leading photographic equipment company zusammen machen. Also dann haben sie gesagt, wir haben einen Partner. Haben wir nicht gesagt, wer. Ende 2019, jetzt also quasi, wurde die Leica, die Zenit M, wurde der Schleier gelüftet und stellt sich raus, Leica baut die.
Ja, ich sehe gerade die Bilder. Das
und
sieht auch aus wie eine kantige Leica.
Also im Prinzip ist es eine Leica M240.
Ja.
Steht dann drauf, designed in Russia, assembled in Wetzlar. Das Ganze mit einem 35mm F1.0 Zenitar. Da steht dann dran, das ist designed and assembled by Zenit, 100% Russian. Und ja, Leica Rumos hat sich das nochmal gründlich angeguckt und sagte, ja, ne, das ist also, ist es eine Leica M240? Völlig zweifellos, also das ist die, klar. Die hat allerdings zwei Sachen nicht. Und zum einen hat sie diesen Lenscode-Reader, diesen 6-Bit-Lenscode-Reader nicht. Also dieses Ding, was quasi feststellt, welches Objektiv drauf ist und dann entsprechende Korrekturen machen kann.
Okay.
Das hat sie nicht. Und sie hat eine Zenit-Software drauf. Also ist intern dann doch noch irgendwie anders. Ja, und erkennt dann natürlich nur irgendwie drei Objektive. Ich glaube, dass von Zenit gibt es das 35-1.0, ne? Das kommt da auch mit tatsächlich. Das 50-1.0 und das 21:8. Und wenn du eine andere M-Mount-Linse draufpackst, dann kann die Kamera das nicht korrigieren, weil sie es nicht weiß. So. Das Ganze ist ja ein Schnäppchen. Also klar, wird von Leica gebaut, also wird der Preis auch entsprechend sein. Und zwar reden wir von $7.000. Aber das inklusive des 35-1-0.
Okay.
Immerhin. Red Knight fragt schon immer auf dem Slack, ob man dann einen Leica-Firmware draufpatchen könnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie sagen, dass sie 500 gebaut haben davon. Also das Ganze wird noch so ein bisschen mit dem Schleier der Exklusivität umwedelt.
Tja. Ach, ich weiß nicht. $7,000, also dann bist du ja schon auch irgendwie in Leica-Region, oder? Wo ist dann noch der Unterschied?
Ja, die Leica ist noch ein bisschen teurer, aber nicht so viel. Ja. Alphora sagt gerade, dann sollte man halt, wenn man Leica-Objektive verwenden sollte, dann muss da eh nichts korrigiert werden.
Ja.
Aber er hat ein Smiley dahinter gepackt. Also Leica korrigiert ganz viel digital. Tja, so ist das, ne?
Schön.
Zenit M als quasi OEM-Leica sozusagen.
Fast hast du mir noch den Mund wässrig gemacht, wo ich dachte, okay, jetzt aus Russland, was weiß ich, vielleicht im Grunde genommen eine mit, ja, sicherlich abgespeckte Version einer Leica, vielleicht auch ein angenehm kompaktes Gehäuse, aber jetzt nicht für 7000, sondern irgendwo in einer kleineren, hohe dreistellig, kleine vierstellige Region, aber das ist jetzt ja.
Und bei dem, Stichwort Zenit Software drauf, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich würde mal behaupten, dass vielleicht die Oberfläche von denen ist, aber nicht das, was drunter steht. Also sprich die Firmware, die da irgendwie mit der Hardware interface, das kann ich mir nicht vorstellen.
Es ist, das ist skurril, aber es ist immer noch besser, wenn Leica da dann die Kamera unter Zenit auch noch verkauft. Ja, mein Gott, wenn sie andere Märkte damit kriegen oder sollen sie es halt versuchen. Es ist immer noch besser, als für horrende Gelder einen Holzgriff an eine Sony zu schrauben oder eine Panasonic zu schrauben oder so. Also insofern, sollen sie tun, aber auch das keine Kamera für mich. Dankeschön. Wenn dann das Original. Nicht wahr, Alex?
Mir wird gerade gesagt, dass die M240 tatsächlich noch günstiger sei.
Ja, aber ohne das Objektiv dann, ne?
Ohne Objektiv, ne?
Naja. Ach komm, ist egal.
Kommen wir zu was anderem. Wechselobjektive an Kameras bedeuten ja, dass man die ab und zu auch mal aufmacht und dann möglicherweise, wenn die spiegellos sind, dann irgendwie Dreck reinkommt. Auch mit Spiegel übrigens.
Oh, ich, und dann hast du den Dreck, ja, klar.
Dann hast du den Dreck auf dem Sensor. Ja, da hat Sebastian im Slack was geschrieben. Wie geht ihr mit Sensordreck bei Spiegellosen um? Mich macht das fertig. Mit meinem ganzen DSLRs war das nie ein Thema. Die M hatte ich vor 5 Monaten, nachdem ich sie gebraucht geholt habe beim Service. Jetzt ist der Sensor schon wieder voll. Gebt ihr eure Kameras alle paar Monate zur Reinigung? Packt ihr sie im Rucksack in extra Verpackung, damit bloß kein Staub dazukommt?
Nee. Ich finde das auffällig. Ich frage mich eher, Sebastian, was deiner Kamera so, welchen Umwelteinflüssen die ausgesetzt ist. Weil das ist doch erstaunlich. Jetzt muss ich aber ein paar Sachen vorausschicken. Also zum einen hatte ich das Problem mit meiner Spiegelreflex tatsächlich häufiger als mit der spiegellosen Olympus. Denn ja, also auch gerade so ein Spiegelschlag, der sorgt eben für Luftbewegung im Spiegelkasten und damit kann Staub oder eben auch Pollen oder Dreck, der da sich reingesaugt hat, aufgewirbelt werden. Und wenn dann halt belichtet wird und der Vorhang aufgeht, ja, dann kann das Ganze auf den Sensor geraten. Und das hatte ich mit der Spiegelreflex durchaus häufig. Mit der Olympus, mit der OMD, dann nahezu gar nicht mehr. Dazu muss man aber dann wiederum sagen, dass bei der Olympus ja der Sensor beweglich ist und bei meiner Spiegelreflex war er nicht beweglich. Da gab es ja dann später bei Canon und auch bei anderen Spiegelreflexen diese automatische Sensorreinigung, wo der dann so in sehr, sehr schnelle Bewegung, in Vibration versetzt wurde.
Ja, das ist eine Kombi aus verschiedenen Sachen. Also da hast du einmal so einen Piezo-Aktuator am Rand von dem, nicht vom Sensor, sondern von dem Filterpaket, was davor klebt. Und das wurde quasi damit auf Ultraschall, also keine Ahnung, 40, 50 Kilohertz oder so, wurde das geschüttelt.
Ja, aber
dazu kommt, halt, ne? Dazu kommt dann, dass auf dem Sensor selber noch eine Fluoridbeschichtung drauf ist. Die macht ihn deutlich abweisender. Ne? Da klebt es nicht mehr so, das Zeug. Und dann kommt bei manchen Kameras noch dazu, dass dann irgendwo in diesem Kasten, egal ob es mit oder ohne Spiegel, noch irgendwie so ein Klebestreifen ist.
Ja, damit das nicht aufgewirbelt wird, der Staub, sondern da festgehalten
wird. Wenn Staub rumfliegt, dass er dann da tatsächlich haften bleibt. Das also ist da so die Methode.
Da gibt es so ein paar Maßnahmen und die helfen auch. Aber die hatte meine Spiegelreflex halt so nicht. Deswegen hatte ich da häufiger mit zu kämpfen. Also bei der Canon 5D, die Mark I. Ja, mit der Olympus eben fast gar nicht mehr. Aber fast gar nicht mehr ist eben nur fast gar nicht mehr. Und wie eben auch Staub reinkommen kann, das hängt ein bisschen vom Objektiv ab. Wenn es halt ein Zoom-Objektiv ist, da muss ja, wenn bewegt wird, also wenn der Zoom, der wie sagt man, Brennweite, wenn die Brennweite geändert wird, dann wird in diesem Objektiv ja Glas hin und her geschoben. Das bedeutet, da wird Luft verdrängt, angesaugt oder rausgepustet. Die muss irgendwo hin. Und je nach Konstruktion, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber da kommt dann halt hinten, also dann in der Kamera, Luft raus. Und das kann eben auch bedeuten, dass Staub, der drinnen ist, in der Kamera aufgewirbelt wird oder dass Staub von außen dann auch tatsächlich reinkommt, je nachdem, wie abgedichtet die Objektive sind oder eben auch nicht. Ja, und dann hast du halt Staub drauf. Aber jetzt kommt das Schöne, das ist gar nicht schlimm. Weil nämlich zum einen ist es natürlich, ob man diesen Staub dann sieht im Bild, davon abhängig, wie man fotografiert. Wenn man sehr offenblendig fotografiert und eine sehr große Blendenöffnung hat, also was weiß ich, 1,8, 2, 2,4, 2,8, sowas in dieser Größenordnung, dann sieht man diese Flecken relativ spät erst im Bild. Sehr auffällig wird das dann so bei sehr homogenen Flächen, Himmel oder sowas, dann taucht da schon mal was auf. Bei Video ist es dann deutlicher, weil dieser Fleck sich ja nicht bewegt, ja, vor dem Hintergrund, dann fällt das auf, dass da was ist. Bei Fotos fällt das oft erst recht spät auf. Deutlich fällt das auf, wenn man abblendet, also irgendwie Blende 8, Blende 10, 16, sowas in dieser Größenordnung. Dann wird nämlich alles ein bisschen schärfer. Das Licht fällt steiler rein, die Schatten werden schärfer, die Kanten werden schärfer und dann wird der Dreck auch schärfer auf dem Sensor abgebildet. Dann sieht man es recht deutlich. Ja, und jetzt müsste man halt mal prüfen, ob eine Reinigung nötig ist. Und der Witz ist, man muss die nicht immer unbedingt gleich weggeben zur Reinigung. Das, was ich jetzt sage, immer unter Vorbehalt. Das macht ihr bitte auf eigenes Risiko. Ich werde euch nichts ersetzen, wenn ihr Fehler macht. Ich halte es nur für, also die Angst halte ich oft für übertrieben davor, den Sensor selber zu reinigen. Wer mal in die Anfangszeit von Happy Shooting reinhört, wird meine Horrorgeschichte mit meiner Canon 350D hören, wo ich im Urlaub war, einen Sensorfleck hatte und ich wollte das mit einem Taschentuch runterrubbeln, weil ich hatte nichts anderes da und hatte dann schöne Taschentuchflusen und Fasern drauf und dann habe ich das versucht mit Mikrofasertuch irgendwie rauszuprobeln.
Ich erinnere mich.
Dann hat sich ein Stückchen, vom Mikrofasertuch, das ribbelte dann halt im Spiegelkasten und ja, also hinterher hatte ich nur noch Streuselkuchen auf dem Sensor. Und da ist auch nichts passiert. Haben wir auch sauber gekriegt, im Urlaub noch. Dann zwar mit einem Profi, weil der halt das Werkzeug dazu hatte. Ja, aber dann ging das. So, und jetzt aber dazu, wie prüft man denn, ob ihr vielleicht euren Sensor mal reinigen solltet? Ganz einfach, Kamera mal auf manuellen Fokus stellen. Den Fokus mal richtig auf unscharf. Also ihr haltet irgendwo auf die Ferne, aber stellt auf ganz nah. Und macht die Blende mal zu, so auf F16 oder F22 oder soweit sie eben zugeht. Und haltet mal gegen den Himmel oder gegen eine helle Fläche, ja, irgendwas Homogenes und macht ein Bild. Ja, und dann zoomt ihr mal rein in dieses Bild. Das könnt ihr direkt am Kameradisplay tun, wenn ihr ein bisschen scrollen mögt auf der Kamera oder ihr importiert das Ganze an den Rechner. Ja, dann guckt ihr euch das Bild mal an und schaut mal, ob da dunkle Flecken oder Haare oder ähnliches drauf zu sehen sind. Und wenn das jetzt so ein, zwei Stellen sind, dann könnt ihr das nochmal die Gegenprobe machen mit offener Blende, ne, so weit auf, wie es geht. Seht ihr das dann immer noch, jetzt wo ihr wisst, wo es ist? Wenn nicht, könnt ihr es wahrscheinlich vergessen. Aber wenn ihr sagt, oh, das sind aber schon, also die zähle ich jetzt nicht mehr, das ist ganz schön viel, dann müsste man da vielleicht mal ran. Ja, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und eine sehr, sehr einfache Möglichkeit ist die Trockenreinigung. Da habe ich hier so ein Set. Das ist ein Pinsel und eine Lupe. Und dieser Pinsel, der ist vorne rotierend gelagert. Da ist eine Batterie drin. Und wenn ich den Schalter betätige, dann wirbelt das Ding ganz schnell umher. Das sollte man nicht tun, während der Sensor offen liegt. Und man soll dann nicht im Spiegelkasten rumwirbeln oder halt bei der Spiegellosen halt da im Sensorkasten. Sondern das sollte man machen, wenn das halt geschlossen ist und ein bisschen weghalten, das Ganze. Aber das hat zum einen den Zweck, dass der Staub von dem Pinsel weggeschleudert wird und zum anderen lädt er sich ein bisschen statisch auf dadurch. Und mit der Lupe, man braucht sie nicht zwingend. Ich finde sie ganz praktisch, weil dann kann man, wenn man da mal reinguckt, auch tatsächlich bestimmte Unreinigkeiten, sagt man das so, Unreinheiten, Flecken, Staub, Korn, kann man dann sehen. Also man sieht, was da
so,
liegt.
Ja.
Das hilft schon mal, wo man dann ein bisschen genauer pinseln sollte. Ja, und dann fährt man mit diesem jetzt aufgeladenen Pinsel mal ganz vorsichtig in eine Richtung über den Sensor, wirklich nur einmal hin und dann wieder raus und das Ding wieder eben abschütteln beziehungsweise ja, wegschleudern lassen. Dann kann man das Ganze prüfen, also mal mit der Lupe gucken, ob das, was man da wegmachen wollte, auch tatsächlich weg ist, wenn man das sehen konnte. Wenn man das so nicht sehen konnte mit der Lupe, dann objektiv drauf und den Test nochmal machen mit Blende 16 oder 22 und dann schauen, ob es das schon war. Oft ist es das tatsächlich schon. Manchmal muss man das 2-3 Mal machen, bis alles weg ist und dann ist auch gut. Wenn das nicht hilft, dann kann man eine sogenannte, ja, man sagt Nassreinigung oder Feuchtreinigung ist vielleicht der bessere Begriff.
Nass mit dem Kercher.
So, ja,
einmal nass, mit dem Kercher
durch. Nass klingt so, einmal kurz an die Tanke oder so und dann mal mit dem Kercher rein. Was soll da schon schief gehen? Feuchtreinigung. Und zwar gibt es da ganz spezielle Sensor-Swaps, nennen die sich. Das sind so Spachtel, die haben vorne drauf fertig.
Das klingt jetzt aber auch gefährlich, sorry, da denke ich an Baumarkt und so.
Spachtel.
Nee, die sind weich.
Die sind vorne weich, da ist ein Tuch drauf. So ein Kunststoffspachtel vorne mit einem Tuch, die gehen vorne so ein bisschen trapezförmig auseinander. Mhm. Die sind auch schon in Reinigungsflüssigkeit getränkt und sind dann auch luftdicht verpackt, wie so ein Feuchtigkeitstuch. Die sind zur einmaligen Verwendung. Packt man dann eben einen aus, dann fährt man mit diesem Swap einmal in die eine Richtung und gegebenenfalls noch einmal in die andere Richtung über den Sensor. Und dann kann man den Swap wegschmeißen und wieder prüfen, ob alles runter ist. Wenn das nicht gereicht hat, braucht ihr den zweiten Swap. Die sind nicht sehr günstig und wie gesagt, für einmalige Verwendung danach, ich würde sie kein drittes Mal drüber ziehen, weil wenn ihr dann irgendwo Dreck aufgesammelt habt, dann kann das auch sein, dass ihr den Dreck wieder auf den Sensor abladet. Aber es ist absolut narrensicher, wie ich finde. Kostet halt ein bisschen viel Geld, aber damit macht ihr garantiert nichts kaputt und bringt keinen neuen Schmutz rein. Die Swaps gibt es in verschiedenen Größen. Da gibt es dann halt für Vollformat gibt's etwas breitere, für APS-C ein bisschen schmalere, für MFT noch schmalere. Ihr könnt jetzt aber auch mit einem schmaleren, größeren Sensor sauber machen. Ne? Also einmal den oberen Bereich vom Sensor rüberziehen, dann einmal umdrehen den Spachtel und dann die untere Seite drüber ziehen. Das geht auch. Die Flüssigkeit, die da drauf ist, die Reinigungsflüssigkeit, die hinterlässt übrigens keine Schlieren. Also die verdunstet schlierenfrei. Das ist ganz wichtig. Und dann ist gut. Eine etwas kostensparende Variante gibt es da auch. Das ist dann auch so ein Kunststoffspachtel und separat verpackte Reinigungstücher. Das sind so sehr feine, kleine Reinigungstücher. Die kann man dann eben um diesen Spachtel, um diesen vorderen trapezförmigen Teil drumherum falten und einmal mit einem kleinen Tesafilm oder sowas an dem Spachtel selbst, also an dem Stab, dann befestigen. Dann habt ihr quasi euren Swap selbst gebaut. Und dann gibt es eine passende Reinigungsflüssigkeit. Ich habe zum Beispiel eine von Eclipse. Muss halt eine Reinigungsflüssigkeit sein, die eben ja, schlierenfrei verdunstet. Dann macht man so 2-3 kleine Tröpfchen vorne drauf. Dann ist das reicht schon und macht genau die gleiche Behandlung damit. Da passiert wirklich nichts am Sensor, weil ihr berührt ja nie den Sensor direkt, sondern da ist immer noch ein Schutzglas, so ein Filterpaket davor. Also da passiert wirklich nichts. Das Einzige, was man vielleicht beachten sollte, ist, man sollte das eben nicht wie ein Maurer machen, also nicht wahnsinnig kräftig auf diesen Sensor drauf drücken. Ein bisschen Kraft, also Kraft ist falsch, einen leichten Druck sollte man natürlich ausüben, weil man will ja nicht über den Sensor rüber rubbeln, sondern eben schon satt drüber ziehen. Aber man möchte den Sensor jetzt auch nicht bewegen, sag ich mal. Man will ihn nicht irgendwie durchs Gehäuse drücken. Ein bisschen dosieren, das merkt ihr aber sehr, sehr schnell, wenn ihr das einmal gemacht habt. Und bei den beweglichen Sensoren eben auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Das merkt ihr dann schon, dass der beweglich ist und ja, also nicht irgendwie kräftig dran rumziehen. Ja. Wie gesagt, nochmal Wiederholung, ich habe eine Lupe dabei. Ich gucke dann ganz gerne vorher mal drauf mit der Lupe. Das ist so eine, die auch so LED-Lichter unten dran hat. Da gibt es mit Sicherheit noch bessere als die, die ich hier habe. Aber damit kann man schon mal einen Blick reinwerfen und schon mal gucken, ob, ja, wo liegt das Haar oder wo ist die Polle oder sowas.
Genau. Die Polle.
Die Polle.
Ist die Einzahl von, gibt es Einzelpollen? Ja, und wie ist die Einzahl von Pollen?
Polle.
Die Polle. Knollepolle, das immer wieder. Das immer wieder.
Dann gibt es natürlich noch Sachen, ich lese hier gerade vom Exorzist im Slack, Disco-Film, das empfehle ich nicht. Das ist halt eine Flüssigkeit, da gibt es auch als Sensorfilm, speziell für Sensoren. Das ist so ein zähflüssiger Film, da hat man früher die Schallplatten mit gereinigt. Das ist, das gießt man quasi über die Schallplatte oder hier eben. Ich habe noch
eine Flasche hier davon. Ja,
das gießt man dann wirklich auf den Sensor. Dazu sollte die Kamera wirklich exakt gerade liegen. Nein,
tut man nicht.
Naja, ich sag's jetzt mal so.
Dann, tut man nicht. Man
dann trocknet die aus und das wird dann so ein gummiartiger Lappen. Und das kann man dann ganz vorsichtig wieder vom Sensor abziehen und dann ist alles dran. Das ist aber wirklich für Fortgeschrittene. Also da
nicht nur das, sondern es ist nicht mehr zeitgemäß, weil A, reinigen sich die meisten Sensoren heute selber und B, da diese Fluoridbeschichtung da drauf ist, hast du tatsächlich das Problem, dass der dann von der Oberflächenspannung zu hoch ist dafür. Das heißt, der macht dann Inseln und so.
Ja,
und der deckt nicht mehr sauber.
Und es kann ganz
früher
viel
war das geil.
Ja, wir haben das auch mal gemacht auf dem Workshop.
Nie was passiert, Boris. Ist nie was passiert.
Ja, dir nicht, aber es gibt diese Geschichten und wir hatten das auch auf dem Workshop. Denn wenn es zu früh anfasst, dann reißt es ab. Dann musst du nochmal nachgießen und bloß keine Panik kriegen. Also ich würde es nicht empfehlen. heute nicht mehr. Und was ich auch nicht mehr mache, ist ein Blasebalg. Das habe ich früher tatsächlich häufiger mal gemacht, dass ich mit so einem Blasebalg vorher mal so ein bisschen ins Leere pusten, damit der Staub aus dem Balgen raus ist. Und dann in den Spiegelkasten gepustet, um da irgendwelchen Verunreinigungen rauszuholen, dabei die Kamera so gehalten, dass es nach unten fallen kann. Mache ich auch nicht mehr, weil ich da zumindest bei der Olympus immer, wenn ich das versucht habe, mehr Staub draufgewirbelt habe, als ich es runtergeholt habe.
Du brauchst doch gar keinen Blasebalg. Du hast ja keinen Kanon mehr. Das 100 bis 400 und damit ein paar Mal pumpen und dann
exakt. Ist das Ding. Das ist so eine typische Luftpumpe. Damit kriegst du sehr schnell Sensordreck. Genau. Ja. Und wie gesagt, habt keine Angst davor, das zu machen. Also auch Sebastian, ich habe dich jetzt ja nun schon ein paar Mal kennengelernt und ich glaube, so zwei linke Hände hast du nicht unbedingt. Und mindestens mit Pinsel. Mit so einem statisch aufladbaren Pinsel, das kannst du auf jeden Fall mal versuchen, da passiert wirklich gar nichts.
Lass uns an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz ein Ding ausräumen, und zwar, dass der Staub nach unten fallen würde. Der Staub, der in der Luft schwebt, der schwebt. Und wenn ihr die Kamera auf den Kopf haltet, dann ist dem das egal. Bringt also nichts. Es sei denn, es regnet oder man ist tatsächlich in der Wüste und es sind große Sandkörner unterwegs oder so.
Ja, dann gut.
Ja, dann sicher. Dann macht man da aber auch nicht die Kamera auf.
Aber der Sandkorn bleibt auch nicht auf dem Sensor liegen. Da brauchst du ja nur umdrehen und rausschütten den Sand. Das ist ja
genau, wie aus einem Schuh. Ja, Schuh nach dem Strand oder so. Sehr schön.
Ja, also habt keine Angst davor. Mach das mal. Ich mache das relativ oft habe ich das früher gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, seit ich die Olympus habe, habe ich das, glaube ich, erst einmal gemacht.
Du, seit die Kameras, also hier meine Spiegelreflexen, seit die selber reinigen und das auch gut funktioniert, vielleicht einmal im Jahr oder so.
Tja.
Wenn überhaupt. Und dann vorher tatsächlich noch eine Zeit lang werden dann halt störende Flecken noch weggeklont, aber das hält ja auch noch eine Weile vor.
Na klar. Eine Weile kannst du noch klonen. Gut. Sensorreinigung.
Wir müssen noch mal ganz kurz über Adobe reden, weil, ja, weil man halt doch nicht drum rum kommt. Ja, die Meldung ist ja auch schon wieder, wenn die Sendung rauskommt, 14 Tage alt, aber trotzdem interessant. Adobe hat jetzt Geschäftszahlen veröffentlicht und da kam raus, dass sie im Vergleich zum Vorjahr um 24%iges Wachstum bei den Einnahmen hatten.
Das ist mal eine Zahl.
Die hatten.
Wer hätte die nicht gerne?
Die hatten 2016, haben die noch, also Revenue, da bin ich mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob das Umsatz oder Gewinn ist, weil das kann beides bedeuten, je nach Kontext. Aber auf jeden Fall hatten sie 5,8 Milliarden Revenue im Jahr 2016. Und jetzt, 3 Jahre später, sind sie mit 11 Milliarden fast doppelt so hoch.
Boah.
Also Milliarden in der Meldung steht Billion, aber im amerikanischen Billion sind im Deutschen Milliarden. Ja, da wird Geld gedruckt. Der CEO Shantanu Narayen, weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, hat dazu gesagt, Adobe's Vision, Category Leadership, Continuous Product Innovation and Large and Loyal Customer Base position natürlich as well for 2020 and beyond. Also er sagt, dass sie eine große und loyale Kundenbasis hätten.
Was bleibt ihnen auch übrig?
Frag mich Benner jetzt, wie freiwillig diese Loyalität ist oder ob die Leute durchs Monopol gezwungen sind.
Mann.
Aber eins ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Adobe werden ihr Abo-Modell wahrscheinlich, vermutlich, möchte ich mal raten, nicht so schnell aufgeben.
Ich glaube, wahrscheinlich, vermutlich kannst du streichen, das geben die nicht auf.
Punkt. Natürlich nicht. Solange die Leute, die werden das dann tun, wenn es tatsächlich, wenn die Leute wegrennen. Was erstmal nicht passieren wird, weil sie das Monopol haben immer noch, weitgehend.
Und nochmal, ich weiß, es wird nie passieren, aber ich muss immer mal wieder fragen, man weiß ja nie, wer so mal zufällig zuhört, wenn es um Adobe geht. Auch wenn ich hier sage, ihr Penner oder sowas, ne? Aber wer das hier hört, der weiß auch, wie es gemeint ist. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, ein Gespräch zu führen. Also gerne komme ich auch irgendwo mal hin. Und mich würde mal tatsächlich interessieren, wie ist die Entwicklung getrieben und so weiter. Und wenn es ein NDA ist und ich hier nicht erzählen darf, dann unterschreibe ich euch den auch. Aber es gibt so eine gewisse Neugier in mir, die einfach mal befriedigt werden möchte. Wie wird da die Entwicklung betrieben? Wie werden da die Schwerpunkte gesetzt? Wo sind da wirklich die Probleme? Also ich weiß, boah, es
du
wird
glaubst,
wahrscheinlich...
Was sagen die dir?
Ich weiß es nicht, es wird wahrscheinlich niemals passieren, aber am Ende des Tages sitzen da auch Softwareentwickler und ich sag mal so von Entwickler zu Entwickler. Ach, vielleicht gibt's ja mal irgendjemand, der was erzählen will, was nicht Marketing-Sprech ist, sondern einfach mal nach dem Motto, ja, mein Gott, wir wissen, dass hier irgendwo die Hütte brennt und da gibt's eben auch Gründe dafür und nicht über alle können wir reden, aber das
weil
sind
wenn,
die Maßnahmen und...
Wenn wir einen Photoshop Product Manager einladen, da kommt der in die Sendung, ganz sicher.
Ja, natürlich, aber dann hörst du den Marketing-Sprech, den du auch auf der Webseite
aber da hörst du genau nicht das, was du hören möchtest.
Ja, eben. Ich möchte mal hemdsärmlich mit jemandem darüber sprechen. Vielleicht hört jemand zu und sagt, du kannst da alles machen und wenn ich dich hinterher nicht töten soll, musst du hier mit Blut unterschreiben und versprechen, niemals was zu sagen. Dann lass uns da mal drüber reden. Nimm mal Kontakt mit mir auf. info@happyshooting.de.
Also mein Bruder ist professioneller Grafikdesigner und der benutzt Adobe quasi gar nicht mehr.
Ja. Ja, glaube ich.
Und das geht gut. Nun gut, kommen wir nochmal zu einem Gerücht zurück. Und zwar gab es ja vor einigen Wochen dieses Gerücht, dass Canon in Zukunft, und zwar mit der EOS R, in Anführungszeichen Pro, wie immer die auch heißen wird, also das EOS R, das spiegellose vollformatige Modell in der Pro-Version, was kommen soll, dass die da möglicherweise einen kombinierten EF-RF-Mount reinbauen.
Ja. Wo wir gesagt haben, halten wir jetzt nicht für sehr wahrscheinlich.
Halten wir nicht für sehr wahrscheinlich, weil es sind ja dann doch so ein paar Hürden. Die große Hürde ist das Auflagemaß, ne? Ja, der Abstand zwischen Objektiv und Sensor.
Genau. Soll der sowieso ein Klappoklack da rausfahren? Oder?
Ja, das ist die Frage. Also da hast du tatsächlich mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Und zwar, sagen wir mal, du machst da irgendeinen Adapter rein mit einer passenden Optik oder so, ne, dass das funktioniert. Oder du machst da irgendwie so einen Rausklappmechanismus, wie so ein Chapeau-Klack, ne, so ein Tubus, der da rausfährt, wo der hin soll da in der Kamera, weiß ich nicht. Oder du hast einen Sensor, der beweglich ist, ne, der nach vorne fahren kann und nach hinten.
Trotzdem Platz.
Ja. Ja, aber das ist so der Gedanke dahinter.
Der Sensor fährt nicht, viel zu unpräzise.
Zweite Problem ist, dass die Kontakte nicht gleich sind, also die Objektivkontakte. Das heißt, du müsstest da irgendwie eine Methode finden, dass die trotzdem ordentlich auf den Pads registrieren und trotzdem irgendwie da mit zwei verschiedenen Objektiven funktionieren können. Canon Watch. Die Website Canon Watch hat jetzt tatsächlich das Gerücht nochmal rausgeholt. Und sie sagen, dass es tatsächlich es gerüchtet, es ist immer noch ein unbestätigtes Gerücht, aber die sagen, dass tatsächlich daran gearbeitet würde, dass da ein Sensor reinkommt, der auf einem Schienensystem beweglich sei. Ist das wahrscheinlich?
Nee. Ich glaube nach wie vor, dass es zu unpräzise ist. Ich glaube das nicht.
Ich meine, ja, präzise kriegst Seite, du das, wenn du entsprechende Hardware da reinmachst, aber dann brauchst du den Platz wieder. Fokussiert er dann
ja sogar ganz mit dem Sensor. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Oh, das wäre noch da. Hallihallo, jetzt reden wir. Fokussieren durch Sensor bewegen.
Ja,
Objektiv, da kannst du Objektive ist einfach
fix auf
bauen.
Unendlich und der Sensor schiebt.
Ja, warum nicht? Das, so macht man das beim Großformat.
Ja,
da bewegt man das Objektiv.
Exakt.
Und, also im Verhältnis zum Sensor.
Den Sensor, ja, genau.
Immerhin sind die Durchmesser bei beiden gleich, ne? Das wird dann schon mal passen. Dann müsste es da, also mechanisch lässt sich das sicher, vom Bajonett her lässt sich das sicher lösen.
Oder ist mit Pro dann tatsächlich ein Mittelformat Digitale gemeint? Also,
na, dann kannst du aber das RF-Mount nicht mehr verwenden.
Nee, stimmt auch wieder.
Dann ist der Mount nicht groß genug.
Wir sind noch eine Streulinse.
Aber stell dir vor, dass ein Sensor, der in alle Richtungen bewegt werden kann. Der kann stabilisieren, der kann fokussieren, der kann vor und zurück, der kann mit GPS das machen, was die so Pentax tut, weißt du? Piezo-Motoren, da geht viel. Die USM-Objektive haben Piezo-Motoren, da geht schnell und präzise.
Ich sage jetzt mal, ich halte das für nicht wahrscheinlich. Und möchte es aber gerne sehen.
Ich auch nicht. Ich würde es trotzdem gerne sehen. Und dann frage ich mich, wenn du den Sensor so machst, dass der vom Auflagemaß an die EF-Objektive dran passt, dann kannst du auch gleich einen Spiegelkasten reinbauen, weil der Platz ist dann weg.
Das ist schon klar. Aber du willst ja einen Spiegel nicht haben, du willst ja eine Spiegellose haben.
Ja, aber eine Spiegellose mit Spiegelkasten?
Du könntest natürlich den Kasten? Spiegel drinnen lassen, wenn du die EFs dran machst und wenn du die RF dran machst, dann
klappt der
machst du den Spiegel hoch, Sensor fährt vor, auch gut.
Das ist der ganze Größenvorteil im Arsch.
Natürlich ist das dann im Arsch, aber deswegen ist es ja eine Pro. Das wäre natürlich witzig, oder? Dass du quasi Spiegelreflex und Spiegellose in einem.
Ich meine, du hast bei manchen Mittelformatkameras hast du vorne so einen aufklappbaren Faltenbalken.
Ja.
Der dann, wenn die Kamera zusammengeklappt ist, ist die irgendwie 4 Zentimeter dick und wenn sie aufmachst, dann hast du den entsprechenden Objektivabstand. Dann machen wir da so einen Klappfalter draus. Dann wird die EOS RP Pro oder R Pro oder was weiß ich, wie sie heißt, wird ein Klappfalter.
Oh, im Retro-Look, in Silber. Gut, ist gekauft.
Dann gehst du wieder von Olympus weg, das weiß ich.
Wo muss ich unterschreiben? Es gibt noch ein Gerücht.
Was denn?
Und zwar hat der Kai das vorhin in die Sendung noch geschmissen. Und zwar wird eine Olympus OMD EM1 Mark III gerüchtet. Und soll eine neue Kamera registriert worden sein. Und da erwartet man in 2020 dann die EM1 Mark III.
Wenn es eine Mark 1 und eine Mark 2 gibt, dann ist das nicht ganz unwahrscheinlich, wenn die einigermaßen läuft, dass da auch eine Mark 3 folgen wird.
Ich halte das auch vom Zeitabstand für durchaus plausibel, weil die Mark 2 ist ja nun auch schon wieder oll. Also die habe ich ja schon, ich habe sie 2018 gekauft und da war sie ja schon lange am Markt. Also die ist dann, das wird auch schon ihre 2-3 Jahre auf dem Buckel haben dann. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass da eine kommt. Ich finde es insofern halt interessant, weil ja gerüchtet wurde, Olympus macht sowieso die Augen zu, zumindest im Kamerasektor. Und das spricht natürlich eine ganz klar andere Sprache an dieser Stelle. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was da kommt. Also auch im Bereich der Sensorentwicklung, ob sich da was getan haben wird. Weil das Problem ist natürlich, wenn du jetzt eine neue Kamera bringst, aber denselben Sensor drin hast, das ist dann relativ unspannend, ne? Weil so in Software, klar, du kannst noch einen schnelleren Sensor reinmachen, um noch bessere Fokus- und Belichtungsgeschichten und sowas zu machen, ne? Mit Augenerkennung und so Zeug. Da brauchst du einfach auch Leistung, die in der Mark II vielleicht in der Menge noch nicht drin ist. Da sind sie vielleicht irgendwann auch mal am Ende. Schnellere Sensoren, Stromsparer und so weiter, das glaube ich schon. Aber ich bin mal gespannt, was da in Richtung Sensor dann passieren wird. Mal schauen. Also viel Luft nach oben, so hochauflösende Sensoren werden sie nicht machen. Also ich denke mal, dass sie da so mit ihren 20 Megapixeln, da werden sie schon irgendwo ja auch am Ende sein. Mal abwarten. Mal gucken, was kommt. Ich bin erstmal ganz zufrieden mit der Mark II, aber ich lasse mich auch gerne von der Mark III überraschen und verführen, wenn sie mir das wert erscheint.
Silber ist Satz
zum Beispiel.
Dieser Satz kein Verb. Drück mal auf das Knöpfchen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, diese letzte Sendung im Jahr wird auch ein letztes Mal wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Nächstes Jahr geht's übrigens weiter. Ihr bekommt immer noch 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und falls ihr jetzt schon im neuen Jahr seid, was sehr wahrscheinlich ist, wenn ihr die Sendung hört, der müsste eigentlich noch weiter funktionieren. Also nutzt den einfach oder probiert Happy Shooting 2020. Werden wir dann sehen. Wir haben heute hier den Schnellwechselwinkel Elli. Elli finde ich schön. Das ist so wie Ellenbogen, weißt du? Das ist so ein Winkel, den du an die Kamera schraubst und das ja ist dann so, wie gesagt, L-förmig, also an der Seite und drunter. Und das gibt's jetzt auch als neue Version und zwar in einer kurzen Version für kleine Kameras, wie zum Beispiel die Fujis oder Olympus-Kameras, damit man dann zumindest bei den meisten Modellen das Batteriefach öffnen kann. Weil das ist nämlich eins der Probleme von den Dingern, dass die ja irgendwie irgendwo dran müssen und dass dann manchmal so Klappen verdeckt werden. Das ist tatsächlich bei den Eddies aber ganz geschickt gelöst, weil die so eine modulare Aufbau haben, wo man das quasi, ja, es ist schlecht zu erklären, man muss sich das mal anschauen, wo man dann quasi so Fächer und Sachen freilassen kann. Außerdem gibt es da noch eine Weiterentwicklung von diesem Schnellwechselsystem und zwar die untere Platte, die gibt es auch als Variante mit dem mit der Kompatibilität für den Peak Design Capture Clip.
Aha, guck.
Dann kannst du nämlich die Kamera samt L-Winkel direkt auf den Capture Clip draufsetzen. Bleibt also der L-Winkel quasi drauf und ist auch natürlich immer noch auf beiden Seiten AK-kompatibel und kann dann aber damit auch ganz normal auf Stativen genutzt werden, aber du kannst die untere Schiene eben im Peak Design kompatibel haben, das lässt sich auch nachrüsten, wenn man schon so einen Elli-Winkel hat und da linken wir mal ein paar von denen in den Shownotes, da gibt's den in Kupferfarben, dann gibt's den in Grau, dann gibt es diese Schnellwechselwinkel, Basis und so weiter. Also da gibt's dann so diverse Links. Könnt ihr mal reinschauen, ist ganz hübsch und interessant und sehr, sehr zweckmäßig. Tja.
Sehr schön.
Das war's. Three-Legged Thing, Elli in neuen Versionen, Gutscheincode Happy Shooting 2019. Und das war die letzte Sponsorenmeldung in diesem Jahr.
Super. Vielen Dank, Enjoy the Camera.
Ganz vielen Dank. Wir haben noch ein paar Fragen.
Ja, gerade frisch bei Twitter übrigens reingekommen von Farblos Foto.
Farblos Foto?
Toller Nick, ne?
Klasse.
Er fragt, was wurde eigentlich aus dem
Er
Absolut?
Oder sie?
Er, also zumindest dem Bildchen nach zu urteilen.
Ah ja, okay, gut. Ich habe es nicht gesehen.
Was wurde eigentlich aus dem Absolut-Analog-Podcast? Wurde der still und heimlich eingestellt? Wäre schade.
Nee, ist nicht eingestellt. Er schläft nur ein bisschen.
Der ist absolut ruhig.
Ist gerade einfach so ein bisschen, ja, sind einfach zu viele
Prioritäten setzen, genau. Kommt, also geht weiter, ja?
Ja, ja, das ist noch lange nicht tot.
Wunderbar. Puh. Gut. Der Felix hat eine sehr spezielle Frage. Chris, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort zu geben kannst. Ansonsten lass uns das mal an die Community weitergeben. Er fragt, könnt ihr einen schnellen Card Reader mit folgenden Spezifikationen empfehlen? Er möchte lesen SD-Karten und CF Express, XQD. Das Ganze soll USB 3 oder USB-C Anschluss haben. Ein schneller Card Reader für SD, CF Express und XQD?
Kann ich keinen empfehlen, weiß ich nicht. Also das geben wir jetzt tatsächlich weiter. Schreibt doch mal in die Kommentare. Das hier ist die Folge 641 und vielleicht weiß ja jemand was. Und Felix, dann guckst du einfach mal bei Gelegenheit wieder in die Kommentare. Und
weil da gibt's
oder im Slack oder
Sicherheit
so.
Unterschiede. Ja.
Ja.
Gut.
Der Rainer fragt.
Genau, bitte.
Ich soll für meinen Vater eine kleine Sammlung Super 8 Filme digitalisieren. Habt ihr damit Erfahrungen? Gibt es empfehlenswertes Equipment oder Dienstleister? Ich habe da natürlich sofort DSC im Hinterkopf. Das ist dieses Labor in Berlin, die ja, bei denen wir mehrfach Workshops gemacht haben, und die haben sich spezialisiert auf Digitalisierung. Digital Service Center nennen sie sich. Und bei denen habe ich tatsächlich auch mal einen Super 8-Film digitalisieren lassen. Mhm. Der kam dann als MP4 auf einer DVD gebrannt, so als Datei. Vermutlich kann man sich die auch einfach irgendwie digital schicken lassen.
Mit korrekter und dann, Bildwiederholrate und so.
Dann kam der zurück und so gefühlt war das okay, wobei das war jetzt kein, na gut, der Bildwiederholrate kannst du ja hinterher dann digital noch irgendwie drehen. Zumindest war es jetzt nichts, wo das kritisch gewesen wäre. Das war irgendwo ein Video, wo ich im Alter von 3 Jahren drauf war oder so.
Ja, der Klassiker.
Und da war irgendwie nichts, also da ist nichts Kritisches dran. Also da würde ich mal nachfragen, was die dafür wollen.
Im Garten lachend um den Tisch gerannt und dann mit dem Kopf am Stuhl hängen geblieben.
Pardon. Nicht mal so, das wäre ja schon irgendwie wieder YouTube-fähig, aber
ach so. Nee. Ja, so gut nicht. Da vielleicht mal nachfragen. Ich weiß, es gibt Anbieter, ich weiß jetzt nicht, ob es einen empfehlenswerten gibt, weil wir hatten meinem Schwiegervater mal einen Gutschein geschenkt, wenn er da seine Filme digitalisiert haben wollte. Das Problem war nur, dass man die dazu halt wegschicken muss. Und da hat er gesagt, das traue ich mich nicht, weil wenn die unterwegs verloren gehen in der Post, da habe ich keine Lust drauf. Das kann ich auch sehr gut verstehen.
Das kannst du natürlich per Einschreiben mit Rückschein und so verschicken, sowas. Und dann werden die Sachen auch bei einer Post separat gehandhabt.
Aber ich verstehe die Angst schon, weil du hast einfach keine Kopie. Es ist das Original, was du dann da wegschickst und da hängen Erinnerungen dran. Ich kann das verstehen. Und wenn du jetzt nicht lokal einen Anbieter hast oder selbst hinfahren kannst oder möchtest, ist das schwierig. Was er tatsächlich dann gemacht hat, weil ähnlich wie bei dir, ne? Also sind schon Filme, die er auch selber teilweise dann länger zusammengeschnitten hat, weil das waren ja immer nur so 3 Minuten Rollen und dann schneidest du auch was von weg und so, und er hatte so ein kleines Schneidepult früher. Aber was er am Ende gemacht hat, hat sich quasi so die schönsten Szenen dann nochmal in den Projektor gelegt und hat die einfach mit der Kamera von der Leinwand abgefilmt. Also so wie man eben auch Dias abfotografiert, ne? Raumdunkel gemacht, Kamera einmal eingestellt, Rekord, fertig. Das ist nicht optimal, ja, das ist nicht perfekt, das ist kein super sauberer Scan und der hält jetzt irgendwie keine HD-Projektion oder sowas stand.
Das kriegst du in Super 8 eh nicht hin.
Aber war auch jetzt, also hat für den Zweck dann auch gereicht, sag ich jetzt mal so. Ne? Ja, so war das. Wenn jetzt jemand noch einen Tipp hat und sagt, oh, da gibt es aber hier in tollen Anbieter, kann man hinfahren, drauf warten, Käffchen trinken, abends wieder abholen oder so. Schreibt mal, happyshooting.de, Folge, 641. Wunderbar. Und dann hat der Peter noch eine Frage.
Ja, Peter sagt, könnte jetzt eine kleine Zeitreise werden, je nachdem, für welche Sendung die Frage genommen wird. Ja, wir mit der Vorproduktion.
Habe ich jetzt aber eigentlich so geschoben, dass es in der richtigen Reihenfolge sein
müsste. Müsste eigentlich passen. In der Frage von mir, die ihr mir in der Sendung kommende Woche beantworten werdet.
Das ist in der Weihnachtsfolge.
Das war die Weihnachtsfolge. Wurde unter anderem ein Samyang 24mm 2.8 empfohlen zum Thema Nordlichter und Tromsø. Ich habe mir nun mal dieses Objektiv beschafft und etwas damit gespielt. Das Objektiv hat einen manuellen Fokus und eine manuelle Blende. Soweit okay, bekannt und kein Problem. Der Live-View im M-Modus bei der 7D Mark II scheint damit ein Problem zu haben und kommt mit der fehlenden Blendeninfo wohl nicht zurecht.
Das finde ich gerade komisch, aber mach mal weiter.
Ich auch. Bei AV oder TV, also Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, scheint es mit der Belichtung der Anzeige in LiveView und dem Histogramm zu passen. Bei M ist zum Beispiel die Anzeige im LiveView okay, das Histogramm zeigt eine deutliche Unterbelichtung an, tatsächlich ist das Bild aber total überbelichtet.
What?
Was ist bei einem solchen manuellen Objektiv die beste Methode? Zeitvorwahl oder Blendenvorwahl? Vermutlich Zeitvorwahl, da Blende über das Objektiv und die Verschlusszeit so über Zeitvorwahl einzustellen ist. Könnt ihr mal erläutern, warum es zu diesem Problem bei fehlender Blendeninfo kommt? Was nimmt die Kamera dafür einen Wert? Ich habe gesehen, es gibt Chips, die auf das Objektiv zu kleben sind und der Kamera den Objektivtyp und die Offenblende mitteilen. Würde das helfen? Zunächst werde ich mir nur noch das IRIX 15mm 2.4 anschauen. Es soll eine Einrastfunktion bei unendlich und eine Fixierung der Fokuseinstellung haben. Das scheint mir nicht unpraktisch. Gibt es zu diesem Objektiv Erfahrungen? Also erstmal zu dem komischen Verhalten. Mhm. Das ist mir so gar nicht bekannt.
Also, ich habe jetzt keine 7D Mark II. Ne? Meine Spiegelreflexen sind alle deutlich älter. Wir reden
ich habe eine, aber das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht probieren.
Also meine 5D Mark I und meine 350D habe ich beide mit vollen, manuell Objektiven betrieben. Also sei es jetzt mit einem Fischauge zum Beispiel damals, so ein Peleng, oder seien es irgendwelche anderen adaptierten Objektive gewesen. Und dieses Verhalten, gerade bei M, ist mir vollkommen fremd. Allerdings habe ich auch bei beiden Kameras kein Live-View. Was ich also bei der Kamera immer gemacht habe, ist, dass ich den Belichtungsmesser benutzt habe. Ich habe mir also einfach angeguckt, zum Beispiel bei einer Spotmessung, habe ich einen bestimmten Bereich im Bild halt gemessen. Und dann habe ich die Blende vorne am Objektiv eingestellt und habe die Zeit geregelt und dann eben geguckt, dass meine Belichtungswaage da ist, wo ich sie haben wollte. Und das hat immer gepasst. Also mich würde das jetzt total wundern, warum die Live-View da nicht mit klarkommen sollte. Weil der kann doch auch nur das Licht nehmen, was da reinkommt, oder?
Also ich vermute, dass das irgendeine obskure Einstellung ist, weil ich benutze das ja. Ich habe das jetzt auf einer 5D Mark IV, nicht auf der 7D Mark II, weil die einfach, weil mir der Bildwinkel sonst nicht reicht, aber nie ein Problem gehabt. Das kann eigentlich nur irgendeine obskure Einstellung einer Kamera sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Red Knight sagt noch, vielleicht Auto-ISO aktiviert. Live-View mit Auto-ISO.
Dann rät das er. Kann natürlich sein. Also die ISO würde ich auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall alles fixieren. Ne? Also Blende, Belichtungszeit und die ISO, das ist ganz wichtig. Und bei
Auto-ISO
bei
immer abschalten.
Bei M ist die Auto-ISO möglicherweise eben noch an und die wird dadurch nicht ausgeschaltet. Die muss man von Hand abschalten auf einen fixen Wert.
Ja.
Oh, Peter sagt übrigens, der die Frage hier stellt, ist auch gerade im Slack und sagt, die ISO sei fix.
ISO ist fix, also schaltet das aus. Schade, Peter, dann, wir hatten gerade eine gute Idee.
Dumm gelaufen.
Spielverderber.
Ich weiß echt nicht weiter, aber vielleicht übersehen wir was und es ist was ganz anderes. Und vielleicht weiß es jemand, dann schreibt uns das doch mal, beziehungsweise dem Peter, in die Kommentare zu 641 oder auf dem Slack. Peter ist da, Peter Benz. Sollte also zu finden sein.
Tja. Komisch.
Tja, sorry, keine schnelle Lösung.
Also gerade auf M hätte ich jetzt keine Überraschung erwartet, weil da keinerlei Intelligenz greifen sollte. Sollte.
Tja.
Sollte. Ja, und ansonsten würde ich mich halt auf Histogramm oder Belichtungsanzeige konzentrieren. Weniger auf das Bild, was er dann zeigt. Komisch.
Nun gut. So, jetzt sind wir durch. Kein Termin im Terminkalender. Es
wäre auch offiziell die Gewinnerermittlung dran, eine Aufgabe, die wir ja aber erst noch gegeben haben müssten.
Du kannst das dann, du trägst das, oder Boris, das mit den Zeitverschiebungen? Du kriegst das hin, oder?
Ja. Hol mal alles nach.
Ansonsten weißt du ja, du wirst ja von der Hörerschaft, wirst du ja dann vehement darauf hingewiesen.
Selbstverständlich. Ich verlasse mich ganz auf die Community, was das anbelangt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ganz, ganz dickes Dankeschön.
Überhaupt, ne? Das ist die letzte Sendung im Jahr. Wir sind sowas von dankbar, dass ihr uns überhaupt noch hören wollt nach so vielen Jahren. Und finden das toll, dass ihr da seid und dass ihr uns unterstützt, auch hier live im Slack und mal mit irgendwelchen Hausmeistereien oder Korrektur lesen oder Knöpfchen drücken am Bot oder Kommentaren abgeben. Ihr seid klasse und das wird nächstes Jahr genauso weitergehen.
Nun? Ja, das wollen wir mal ganz schwer hoffen. Also ich habe wirklich auch schon überlegt, was eigentlich so mein Highlight 2019 war. Und da gibt es bestimmt verschiedene Dinge so aus meinem privaten Umfeld. Aber eines ist mir tatsächlich sehr, sehr früh in den Kopf gekommen, wenn ich so gar mit als erstes, das ist echt nicht so dahergeredet, sondern das ist wirklich Happy Shooting. Und das ist die Community da drumherum. Das ist dieser tolle Slack und das ist die Diskussionskultur im Slack, wenn irgendwas erzählt wird und gefragt und beantwortet wird. Das ist wirklich ganz, ganz großes Niveau. gefällt mir richtig gut und bitte, bitte macht weiter so. Wir sind da echt mächtig stolz auf euch. Das ist, habe ich eine kleine Träne im Auge, wenn ich das sage. Sehr schön.
So, jetzt ja, ist gut, jetzt bevor wir das lange Silvester rauszögern.
Guckt schon mal,
dass ihr nicht so viel
Käse warm macht fürs Käsefondue oder Öl.
Wir machen Fondue dieses Jahr.
Schmeißt vielleicht den Grill noch mit an oder macht euch ein Steak. Ist mir vollkommen egal. Vielleicht auch einfach nur ein kleines Salatblatt. Nicht ballern, lieber gucken. Und in diesem Sinne, feiert mal schön, schlaft euch aus. Schaltet nächste Woche wieder ein.
3, 2, 1.
Happy Shooting! Jetzt geht's los, hier, komm! Party!
Ist gut.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.